ARD. Nicht mehr im Notfallmodus, warum Kommunen weniger Probleme haben, Geflüchtete unterzubringen.
Immer noch Krieg in der Ukraine, warum die Menschen Sorge vor dem kalten Winter haben.
Edeka versus Bierproduzent, warum ihr demnächst vor leeren Bierregalen stehen könntet.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Moin am 13. November. Heute kommt euer 15-Minuten-Nachrichtenüberblick von Annika und Moritz.
Guten Morgen, schön, dass ihr mit dabei seid. Und wenn ihr es noch nicht tut, dann folgt unserem Podcast doch gerne, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Wir starten mit einer guten Entwicklung beim Thema Migration. Die Kommunen in Deutschland kommen offenbar besser damit klar, Geflüchtete unterzubringen. Das zeigt eine Umfrage unter knapp 900 Kommunen vom Mediendienst Integration und der Uni Hildesheim.
Etwa die Hälfte dieser Kommunen gibt an, dass sich die Situation im vergangenen Jahr verbessert hat. Nur noch 11% sprechen weiterhin von einer Überlastung oder einem Notfallmodus.
Also die Situation ist weiterhin herausfordernd. Das meldet eine große Mehrheit der Kommunen auch. Aber immerhin raus aus dem Notfallmodus, das klingt ja schon mal nach Entspannung.
Und so ist das auch in Ulm in Baden-Württemberg. Vor 2 Jahren hat die Stadt richtig Alarm geschlagen und wollte gar keine Geflüchteten mehr aufnehmen, weil es eben keine Kapazitäten mehr gab.
Heute ist das anders, das zeigt auch die alte Hochschule. Die steht heute leer. Bis vor einem Jahr waren da noch 100 Geflüchtete untergebracht. Und wenn Beate Küßle von der Stadt Ulm heute durch diese Unterkunft läuft, dann ist das immer noch beklemmend für sie.
Die Vorstellung oder wie das damals auch war, dass die Menschen hier mit so wenig Privatsphäre untergebracht sind, ist furchtbar. Ja, sie hören sprichwörtlich jeden Pups von ihrem Nachbarn. Es gibt einen zentralen Lichtschalter in diesem Raum, Licht an oder aus, für alle.
Und ich glaube, dass mit diesem jeden Pups hören, das ist gar nicht nur unbedingt sprichwörtlich gemeint. Also ich habe mir Bilder von dieser Hochschule angeguckt und wie da Räume abgeteilt wurden, in ganz großen Anführungsstrichen. Also da wurden nämlich einfach so Bauzäune mit Planen drauf hingestellt, um einzelne Schlafräume irgendwie abzuteilen. Türen gab es auch schon mal gar nicht, ja, also nur Vorhänge, also Privatsphäre null, sieht ganz anders aus.
Mittlerweile sind die Geflüchteten in Unterkünften, in denen sie ein bisschen mehr Privatsphäre und auch generell mehr Platz haben. Und das ist für Beate Küßle und die gesamte Stadtverwaltung natürlich auch eine große Erleichterung.
Unter anderem auch, weil nicht mehr so viele neue Geflüchtete dazukommen. Also heute sind es etwa 10 pro Monat, die die Stadt unterbringen muss. Und vor einem Jahr waren es noch 4-mal so viele.
Trotzdem gibt es natürlich weiterhin auch genug zu tun für die Kommunen. Also wie gesagt, die Situation für die allermeisten, die ist eben immer noch herausfordernd. Da müssen Genehmigungsfragen geklärt werden, Wohnungen gesucht werden. Es braucht auch Sprachkurse. Also alles, was eben so zu guter Integration auch dazugehört.
Die Stadt Ulm sagt aber, naja, immerhin können wir uns jetzt um solche Sachen kümmern. Also als so viele neue Menschen immer wieder gekommen sind, da sei einfach sehr, sehr viel liegen geblieben an Integrationsarbeit. Aber es lohne sich auch immer wieder dran zu bleiben, für Momente wie diesen hier.
Das schönste Erlebnis, das ich mal hatte, war, dass mir jemand entgegenkam, so in die Innentasche griff und sagte, Frau Küßle, ich hab's geschafft, einen deutschen Pass gezeigt hat. Und das war einfach toll. Ankommen.
Und damit es mehr von diesen Momenten gäbe, mahnt jetzt der Städtetag Baden-Württemberg. Es sei schade, wenn das große Aufatmen auf den politischen Ebenen jetzt losgehen würde, eben nur weil die Lage nicht mehr total katastrophal sei, weil eben zur Integration noch viel, viel mehr dazu gehört als nur ein Dach über dem Kopf.
Die Zahl der Asylbewerberinnen und Bewerber in Deutschland, die geht übrigens insgesamt zurück. Also 2023 waren es noch etwa 350.000 und vergangenes Jahr waren es dann 100.000 weniger. Und dieses Jahr werden es nochmal wieder weniger sein.
Laut Innenminister Dobrindt ist das ein Erfolg, der an der strengen Migrationspolitik liegt, also an Grenzkontrollen oder Zurückweisungen an den Grenzen. Und jetzt kommt noch dazu, das haben wir euch gestern schon in den Kurznachrichten erzählt, Deutschland kann beantragen, bis Ende 2026 keine weiteren Geflüchteten aufnehmen zu müssen oder Geld an andere EU-Staaten zu zahlen.
Denn Deutschland kümmert sich eben schon um sehr viele Asylbewerberinnen und Bewerber, für die eigentlich andere Staaten zuständig wären.
Unsere Kurznachrichten.
Die Parteien in der Bundesregierung, Union und SPD, haben sich beim Wehrdienst offenbar geeinigt, nach einem Streit, der ja mehrere Wochen lang ging. Die Öffentlichkeit soll im Laufe des Tages informiert werden, auf was genau die Parteien sich geeinigt haben. Es gibt aber erste Berichte, dass ein kompletter Jahrgang aller Männer gemustert werden soll. In einem Losverfahren soll dann geklärt werden, wer zur Bundeswehr auch muss.
Die AfD bekommt so viel Zuspruch, weil viele Menschen von der Politik der anderen Parteien enttäuscht sind. Das gibt ein Großteil der Befragten im aktuellen ARD-Deutschland-Trend an. Das ist ja die große repräsentative Umfrage der ARD. Die AfD liegt damit 26%, aktuell nur knapp hinter der Union bei der Frage, wen wir wählen würden, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre.
Der längste Shutdown der US-Geschichte ist zu Ende. Nach dem Senat hat in der Nacht auch das Repräsentantenhaus einem Übergangshaushalt zugestimmt. Dann hat Präsident Trump auch noch unterschrieben. Und jetzt können Hunderttausende Beschäftigte der Bundesbehörden wieder bezahlt werden. Unangenehmes Geräusch, finde ich. Könnte ein Trecker sein, aber es ist ein Stromgenerator. Und dieses Geräusch hört man gerade an vielen Orten in der Ukraine, zum Beispiel vor Cafés, vor Büros oder vor Geschäften.
Total wichtig, die Stromgeneratoren, denn die nutzen die Menschen in der Ukraine, um Stunden zu überbrücken, in denen es keinen Strom aus der Steckdose gibt, weil er abgestellt werden muss. Und das ist natürlich jetzt gerade besonders im Winter ein Problem.
Ja, vor allem, weil in der Ukraine der Winter auch deutlich härter ist als hier. Da sind es im Winter schon gerne mal so minus 20 Grad.
Gestern hatten wir es auch schon in den Kurznachrichten. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, das warnt in der Ukraine vor einer humanitären Katastrophe im Winter.
Wegen der Energieversorgung, also besser gesagt wegen der bedrohten Energieversorgung, speziell beim Heizen auch. Die Ukraine wird ja immer noch von Russland angegriffen und die Angriffe richten sich auch immer wieder gezielt auf Kraftwerke oder Umspannwerke.
Gerade erst am vergangenen Wochenende hat Russland hunderte Drohnen und Dutzende Raketen abgefeuert und dabei sind nach Angaben der Ukraine 2 Umspannwerke von Atomkraftwerken zerstört worden.
Und es wird zwar immer sofort versucht zu reparieren, aber die Schäden sind massiv und dazu kommt auch noch, dass die Anlagen oft noch aus der Sowjetzeit stammen und dann so alt sind, dass es auch keine Ersatzteile mehr dafür gibt.
Irina Dimitrovtsa koordiniert bei den ukrainischen Verteilernetzbetreibern die Reparaturarbeiten, damit möglichst schnell eine Form von Normalität wiederhergestellt ist. Und das hier hat sie im ukrainischen Fernsehen gesagt.
In den vergangenen Tagen wurden die feindlichen Angriffe stark verstärkt. Wahrscheinlich hat kein Energiesystem der Welt je solche Schäden erfahren wie jetzt das ukrainische Energiesystem. Dennoch bleibt es funktionsfähig und wir versuchen, totale Blackouts zu vermeiden. Daher sind die Abschaltpläne, die jetzt eingeführt werden, im Grunde genommen Präventivmaßnahmen, die im Energiesystem angewandt werden.
Und diese Abschaltpläne, die werden teilweise auch schon umgesetzt. Also zum Beispiel hat ein staatlicher Energiekonzern den Betrieb in allen Heizkraftwerken schon eingestellt. Und dazu kommt eben, Russland greift ja weiter an und wird das wahrscheinlich auch noch weiter tun. Experten sagen, die Situation bei der ukrainischen Flugabwehr hat sich zuletzt verschlechtert. Also da ist es für Russland jetzt noch leichter, weiter anzugreifen und die Energieversorgung zu zerstören.
Und wir haben schon gesagt, Strom aus der Steckdose gibt es in der Ukraine nur stundenweise, weil er eben knapp ist. Da wird dann wirklich entschieden, wann welches Stadtviertel Strom hat. Dieser Plan ist eigentlich auch bekannt. Man kann sich so ein bisschen darauf einstellen in seinem Alltag. Aber manchmal gibt es auch kurzfristige Änderungen.
Kannst du dir das vorstellen? Also mal ganz abgesehen, dass in so einem Kriegsland zu leben sowieso unvorstellbar ist. Aber auch an so Kleinigkeiten wie, du kannst halt nicht mal eben dein Handy laden, wann auch immer du das willst.
Total, ja.
Oder was weiß ich, alles, was Strom braucht und du musst dann warten, bis du dran bist. Ich finde, das ist total...
Ja, kochen zum Beispiel. Wir hatten ja den Wasserschaden in der Küche und dann konnten wir eine Woche lang nicht den Herd benutzen. Und da haben wir erstmal gemerkt, wie viel wert es eigentlich ist, wenn du kochen kannst, wann du willst.
Ja, sowas, also alleine so Kleinigkeiten. Und natürlich stellen sich die Leute darauf ein und behelfen sich mit Stromgeneratoren, haben wir eben schon gehört. Aber die können natürlich nicht alles ausgleichen und viele können sich diese Generatoren auch einfach nicht leisten. Abends sieht man deswegen viele, viele dunkle Wohnungen.
Mal ganz praktisch gedacht, ohne Licht ist es natürlich richtig Mist, aber wenn der Kühlschrank keinen Strom hat, dann taut er zum Beispiel auch wieder ab. Kochen haben wir gerade schon genannt und aufs Klo gehen, das geht dann auch nicht immer, weil die städtischen Pumpen nicht immer Strom haben.
Anastasia Vorontsova ist 32, sie lebt in Tschernihiw. Die Stadt liegt ganz im Norden der Ukraine und sie beschreibt das so.
Wenn man die Spülung betätigt, kommt einmal Wasser. Aber dann ist der Vorrat im Tank in der Wand aufgebraucht. Von da an müssen wir mit der Wasserflasche nachgießen. Oder am besten gehst du woanders hin. Denn wenn es lange kein fließendes Wasser gibt und trotzdem alle aufs Klo geht, dann verstopfen die Rohre im Haus. Und dann hat das ganze Haus ein Problem.
Boah, Wahnsinn. Alles unglaublich schwer vorstellbar. Und im Hinblick auf den kommenden Winter wird die Lage vor Ort dann auch wirklich richtig brenzlig. Im Moment sind die Temperaturen noch mild, kann man sagen. 10 Grad plus.
Wie
aber es wird nicht mehr lange dauern, bis die richtig sinken.
Und der ukrainische Präsident Zelensky hat deshalb nochmal um internationale Hilfe gebeten. Da geht es natürlich vorrangig um militärische Hilfe, um die russischen Angriffe auch besser abwehren zu können, aber natürlich auch um Hilfe wie zum Beispiel Strom, Generatoren oder Decken. Deutschland will für den kommenden Winter auch nochmal 40 Millionen Euro Hilfe zur Verfügung stellen, das hat Außenminister Wadephul gesagt.
Zur Wahrheit gehört aber auch, bisher ist dieses Jahr deutlich weniger Geld aus Deutschland in die Ukraine geflossen, wegen Sparmaßnahmen. Im vergangenen Jahr lag der deutsche Beitrag noch bei über 400 Millionen Euro und in diesem Jahr hat er sich um mehr als die Hälfte verringert.
Einige von euch müssen jetzt ganz stark sein, nämlich alle, die gerne Bier einkaufen. Einige
ist ja
eurer Lieblingsbiere.
Kaum jemand.
Kaum jemand in Deutschland, ne? Mhm. Ja, denn einige der Lieblingsbiere von euch, die werden bald nicht mehr bei Edeka im Regal stehen.
Jetzt kann man natürlich sagen, okay, schade, aber kein Problem, fahre ich halt zum nächsten Getränkehändler.
Stimmt, kannst du sagen, aber Edeka ist immerhin Deutschlands größter Lebensmittelhändler, also betrifft viele.
Edeka und der Brauereikonzern AB InBev, habe ich persönlich übrigens noch nie gehört, aber nee, scheint ein großes Ding zu sein. Die streiten sich nämlich bei mehr als 80 Marken über den Preis. Da geht es dann zum Beispiel um Beck's, Franziskaner oder auch Corona. Der Brauereikonzern hat wohl eine drastische Preiserhöhung von mehreren Millionen Euro gefordert, sagt ein Edeka-Sprecher. Und für uns Verbraucherinnen und Verbraucher würde das bedeuten, dass wir bis zu 20 Cent pro Flasche mehr zahlen müssten.
Ja, und das will Edeka nicht akzeptieren, denn der Anstieg sei nicht dadurch zu rechtfertigen, dass die Produktionskosten für Bier so stark gestiegen wären. Und am Ende sitzt der Lebensmittelhändler dann auch am längeren Hebel. Der kann nämlich einfach entscheiden, einige Biermarken aus dem Sortiment zu nehmen. Da wird dann einfach nichts mehr nachbestellt, sondern jetzt werden einfach nur die Restbestände abverkauft.
Bei besonders beliebten Biersorten gibt es zwar eine Ausnahme, da will Edeka weiter bestellen, aber auch viel weniger davon. Das sind so 10 Marken und darunter sind wieder Beck's, Corona, Franziskaner, Löwenbräu, aber auch San Miguel.
Okay, es kann also sein, dass ihr bei eurem Edeka um die Ecke demnächst nicht mehr euer Lieblingsbier im Regal findet. Aber es heißt auch, beide Seiten sprechen weiter miteinander, denn am Ende haben beide auch ein Interesse daran, sich bald zu einigen, zu fairen Preisen, wie es von Edeka heißt.
Man sollte auf jeden Fall nicht unterschätzen, was Edeka für eine Marktmacht hat. Mehr als 11.000 Lebensmittelmärkte gibt es in Deutschland. Und man kann schon sagen, dass sie den Einzelhandel ziemlich dominieren damit. Also es ist schon so, dass Marken bei Edeka im Regal stehen wollen.
Auf der anderen Seite will Edeka natürlich auch nicht seine Kundinnen und Kunden verlieren, ist klar.
Und bei diesen Preisdiskussionen habe ich direkt gedacht, na, also irgendwie kommt mir das bekannt vor. Das gab es bei Total. Edeka nämlich schon mal. Häufiger sogar, dass sie sich mit Anbietern über Preise streiten und dass die Öffentlichkeit sogar da was von mitbekommt. Das letzte große Ding war der Streit mit Mars, mit dem US-Lebensmittelkonzern Mars.
Stimmt.
Da gab es zwischen Sommer 2022 und Frühling 2024 keine Schokoriegel, Katzenfutter oder Reis im Edeka-Regal. Das kommt nämlich alles von Mars. War eine traurige Zeit.
Im Frühling 2024 haben sich beide Seiten dann geeinigt. Worauf haben sie aber nicht verraten, nur so viel. Zum Beispiel beim bekannten Schokoriegel eben von Mars. Der sollte dann mehr kosten als vor dem Streit, aber eben nicht so viel mehr, wie Mars das ursprünglich gefordert hatte.
Frühstücksprodukte von Kellogg's waren auch schon mal betroffen. Also 2,5 Jahre gab es kein Kellogg's Müsli bei Edeka. Und mal gucken, ob sich das im aktuellen Bierstreit auch so lange hinzieht. Aber also wie schon gesagt, beide Seiten haben ja eigentlich ein Interesse dran, sich bald auf irgendeine Art und Weise zu einigen.
Also, wenn ihr Biertrinker in eurer Familie oder als Freunde habt.
Oder wenn ihr jemanden kennt, der gerade einen Bier-Adventskalender plant. Ist auch sehr beliebt, auf jeden Fall.
Ja, genau. Jedenfalls, wenn ihr Leute kennt, dann schickt ihnen doch gerne mal unsere Folge zu diesen aktuellen Biernachrichten.
Ganz egal, ob da im Süden bei euch in Bayern, schöne Grüße, oder bei mir hier in NRW oder bei dir weiter im Norden in Niedersachsen. Mhm. Überall hätte man in der vergangenen Nacht Polarlichter sehen können, weil es wieder einen heftigen Sonnensturm gab. Ich habe nichts gesehen.
Nee, also mir ist auch nichts aufgefallen. Ich bin ja mit dem Rad zur Arbeit gefahren, wie immer, und nichts gesehen. Aber ich weiß auch von meinem Islandurlaub, so mit bloßem Auge ist schwierig. Am besten ist man auch sowieso auf dem Land und nicht in der Großstadt. Und ja, Handy zücken, Richtung Himmel halten, Foto machen, am besten mit Langzeitbelichtung. Dann hat man gute Chancen, Polarlichter zu sehen. Vielleicht habt ihr eins gemacht in der vergangenen Nacht, dann schickt uns das doch gerne mal.
Ich krieg dann immer FOMO, also richtig Fear of Missing Out, weil andere das gesehen haben und ich nicht.
Dann willst du nicht schlafen gehen.
Bin dann immer ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also Polarlichter sind die schönen Seiten von so einem Sonnensturm, aber der kann auch Probleme mit sich bringen. In einigen Gebieten der Erde wurden Satellitensignale zum Beispiel gestört. Also falls eure GPS-Navis irgendwie rumgesponnen haben oder Probleme hatten, lag daran an den Sonnenstürmen.
Eine Rakete von Amazon-Boss Jeff Bezos konnte wegen der geomagnetischen Stürme auch nicht starten. Die sollte so Messinstrumente ins All bringen. Und da hatte man dann aber Sorge, dass die irgendwie kaputt gehen. Deswegen wurde der Start verschoben.
Uns beide hält aber gar nichts auf. Auch keine geomagnetischen Sonnenstürme. Wir sind auch morgen wieder für euch da. Versprochen. Macht euch einen schönen Tag. Tschüss.
Bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.